Jeden Morgen, wenn ich aufwache, schaue ich zuallererst auf Schmetterlinge und bin dankbar, wie der Kreis sich geschlossen hat. Als junges Mädchen stand ich in dem Trödelladen und sah erstmals Arbeiten von Ernst Wilhelm Ney. Nie hätte ich zu träumen gewagt, dass ich einmal ein solches Werk von ihm besitzen dürfte und inzwischen noch einige Arbeiten mehr. Aber wenn Dinge für dich sein sollen, dann kommen sie auch zu dir. Du musst nicht Klimmzüge im Leben machen, um etwas zu erzwingen. Die Dinge kommen von alleine. Du findest nicht die Bilder. Die Bilder finden dich.
Hallo und herzlich willkommen zu Steidl-Wörtlich, dem Literaturpodcast des Steidl Verlags. Mein Name ist Karl Gremmel und gerade haben wir den Autor und Journalisten Thomas Kausch lesen gehört. Heute geht es nämlich um sein neues Buch It's Not About the Money, das er gemeinsam mit Manuela Alexejew im Steidl Verlag veröffentlicht hat. Was haben Otto Dix, Gerhard Richter und George Kondo gemeinsam? Richtig, ihre Werke sind alle in der Privatsammlung von Manuela Alexejew enthalten. Das Leben dieser leidenschaftlichen Sammlerin ist, worum es im neuen Buch geht. Auf der Grundlage einer Reihe von persönlichen und amüsanten Interviews hat Kausch die überraschende Lebensgeschichte von Alexejew niedergeschrieben. Im Buch erzählt er dabei aus ihrer Perspektive. Sie setzt ihre Sammlung in einen persönlichen Bezug zu ihrem Lebensweg und führt so durch die Station ihrer Biografie. Das Ganze liest sich wie ein Roman. Mit beneidenswertem Aussehen arbeitete Alexejew als Model und Flugbegleiterin zu einer Zeit, als im Flugbetrieb noch Luxus und Glamour herrschten. Sie reiste rund um den Globus, feierte mit Sophia Loren im Club 54 und traf Oscar de la Renta in Santo Domingo. Dann kehrte Alexejew zu ihren Wurzeln zurück, der Kunst. Nach einem Studium an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin widmete sie sich nun dem Sammeln und das mit aufrichtiger Leidenschaft. Der Erwerb neuer Werke beruht immer auf der persönlichen Verbindung zu ihnen, nicht etwa auf einer Investitionsstrategie. Bei der faszinierenden Erzählung eines Lebens für die Kunst kann die Kunst selber natürlich nicht zu kurz kommen. Im großformatigen Bildband ist zu sehen, wie Alexejew gemeinsam mit Ehemann Carlos Brandl inmitten ihrer Sammlung lebt. An der Wohnzimmerwand ein früher Richter, daneben ein zähnefletschender Kondo und das alles unter den Augen eines Dix-Porträts. So muss man sich die eklektische Sammlung vorstellen. Kaum verwunderlich, dass sie zu einer der bedeutendsten Privatsammlungen moderner Kunst gehört. Wie diese Sammelleidenschaft begann, das erfahren wir nun von Thomas Kausch. Er liest das erste Kapitel aus It's Not About the Money.
Du findest nicht die Bilder finden dich. Ernst Wilhelm Ney, Paar mit Schmetterlingen. Ein Abend im Sommer 1986. Mein Mann Carlos und ich waren gedanklich schon auf dem Weg in die Karibik, Santo Domingo. Wir hatten eine Einladung in das Haus von Oscar de la Renta bekommen. Am nächsten Morgen wollten wir los. Ich war gerade mit Packen beschäftigt, da ging das Telefon. Eberhard, ein Fabrikant, mit dem wir befreundet waren. Manuela, ich brauche deinen Rat. Was gibt's, Eberhard, antwortete ich. Ich bin quasi schon gar nicht mehr hier, wir fliegen morgen früh in die Karibik. Wir hatten gestern Abend Freunde zu Besuch, sagte Eberhard, und diskutierten darüber, ob es überhaupt noch unentdeckte Kunstschätze gibt, die in irgendwelchen Kellern liegen, oder ob das eine naive, romantische Vorstellung ist. Was soll ich sagen? Als sie weg waren, ging ich in meinen eigenen Keller, um ein Bild hervorzuholen, das ich fast schon vergessen hatte. Das würde ich dir gern mal zeigen, um deine Einschätzung zu hören. Du bist wirklich ein Romantiker, Eberhard. Gut, wir kommen schnell vorbei, aber wirklich nur auf einen Sprung, sagte ich. Eberhard wohnte bei uns um die Ecke im Grunewald. Eine Stunde später standen wir mit einem Glas Wein in der Hand in seinem Wohnzimmer. Als er uns schließlich das Bild zeigte, wäre mir das Glas fast aus der Hand gefallen. Es war wie ein Blitzeinschlag. Mir blieb das Herz stehen. Eberhard, das ist... Ich stammelte. Ich fand nicht die Worte, um zu beschreiben, was ich fühlte. Das ist ein Wunder, Eberhard. Das Bild zeigte ein Paar mit Schmetterlingen auf einer Leinwand. Ich hatte sie im Bauch. Fasziniert schaute ich auf ein Schlüsselwerk von Ernst Wilhelm Ney, ein Bild aus den 30er Jahren. Es markiert seinen Übergang in die Abstraktion und in Bruchteilen von Sekunden nahm es mich auf eine Zeitreise mit. Ich war wieder Studentin, 19 Jahre alt. Auf dem Weg zur Kunstakademie lief ich wie immer durch die bleibtreue Straße in Charlottenburg und wie immer konnte ich einfach nicht an diesem Trödelladen vorbeigehen, der jede Menge alte Kunstbücher hatte. Es war einer jener wunderbaren Tage, an denen ich mich selbst und meine Seminare einfach vergaß, weil dieser magische Ort mich geradezu verschlang. Diesmal entdeckte ich ein kleines Buch mit Aquarellen von Ernst Wilhelm Ney. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich war fasziniert von seiner Arbeit und auch seiner Geschichte. Ney hatte eine Buchhandelslehre in Berlin begonnen, brach sie ab und schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch. Mitte der 20er Jahre begann er dann ernsthaft zu zeichnen und zu malen und wurde umgehend in der Hochschule der Bildenden Künste in Berlin aufgenommen. Derselben Schule, an der ich nun war und gerade meinen Aktzeichenkurs verpasste. Stolz und seltsam berührt kaufte ich das Büchlein, das ich heute noch habe. Wenn Ney auf dieser Schule war, was könnte dann aus mir noch werden? Das Buch brachte mich zum Träumen. Der Tag, als ich schließlich mein Abschlusszeugnis bekam, lenkte mein Leben allerdings in eine unerwartete Richtung. Es war ein Freitag im Sommer. Die Sonne schien über Berlin, die Welt stand mir offen. Mit meiner Zeugnismappe unter dem Arm lief ich den Kudamm hinunter nach Hause. Wir wohnten in der Nähe des Oliverplatzes. Alle Menschen hatten gute Laune, so erscheint es mir in der Erinnerung. Mädchen in Miniröcken und weißen Lackstiefeln, Männer, die ihnen hinterher schauten. Niemand störte sich daran. Das Wochenende stand bevor und das Wochenende war in Berlin eine durchgehende Party. Vor dem KDW standen junge Mädchen in weißen Kosmetikerinnenkitteln und rauchten. Im Café Kranzler saßen Frauen mit großen Hüten, die sich für mondän hielten. Vor dem Kempinski stieg ein Cowboy aus einem Cadillac aus, auch mit Hut und mit Zigarre. Ich mochte Berlin. Dieses leicht verunglückte Weltstadtstreben war zwar ein bisschen peinlich, aber irgendwie auch sympathisch. Plötzlich lief mir Kirsten über den Weg. Sie war eher eine Bekannte als eine Freundin, vor allem aber war sie die Erste, der ich an diesem Tag voller Stolz von meiner bestandenen Prüfung erzählen konnte. Und wie sich herausstellen sollte, war es eine schicksalhafte Begegnung. Vielleicht weiß ich seitdem, dass es sinnlos ist, große Pläne zu schmieden. Die Dinge passieren einfach. »Du hast einen Abschluss? Das ist fantastisch, Manuela. Herzlichen Glückwunsch!« gratulierte mir Kirsten. »Und? Was hast du jetzt vor?« Dabei schaute sie schon auf die Uhr. Sie musste nach Tempelhof zum Flughafen. Kirsten war Pan Am Stewardess. Sie war bildhübsch und hatte den Abschluss eines Elite-Gymnasiums. Ihre sexy Stimme machte sie noch attraktiver. Pan Am legte Wert auf ausgewählte Flugbegleiterinnen. »Weißt du«, sagte ich wie aus der Pistole geschossen und voller Begeisterung, »ich möchte jetzt Entwürfe machen, ich möchte bei Hello Weber arbeiten.« »Bei Hello Weber?«, fragte sie seltsam skeptisch. »Ja, die Agentur hier am Kurfürstendamm«, erwiderte ich euphorisch, »kennst du doch, die haben die ganze Kampagne für Peter Stuyvesant gemacht, den eleganten Raucher von Welt. Solche Werbefilme möchte ich machen oder wenigstens grafische Arbeiten.« »Natürlich kenne ich Hello, aber hast du es nicht mitbekommen?« fragte Kirsten. »Was mitbekommen?« »Hello stellt keine Leute ein, der entlässt sie gerade. Der Laden hat offenbar große Probleme.« Ich war völlig perplex. »Entlassungen? Meine ganzen Zukunftspläne? Mit einem Mal in Luft aufgelöst? Was nun?« »Ich weiß etwas viel Besseres für dich, Manuela«, sagte Kirsten. »Wenn Peter Stuyvesant dich so beeindruckt, weil er ein Globetrotter sein soll, warum kommst du nicht zu uns?« »Pan Am sucht gerade 12 Mädchen für die Europastrecken.« »Pan Am?« Ich wurde immer verwirrter. »Ja, stell dich doch mal vor.« »Aber die nehmen mich doch nie. Pan Am.« Ich schaute Kirsten von oben bis unten an. Sie sah perfekt aus. Jede Locke saß. Die hohen Schuhe, der enge Rock. Sie war so abgeklärt, seriös und sexy zugleich. Und ich in meiner Mickey-Maus-Hose und den Mickey-Maus-Schuhen und der Pagenfrisur mit dem Pony. Pan Am, das war nicht Lufthansa, das war das Größte. Amerika, Luxus, Eleganz und Stil und weite Welt. Peter Stuyvesant würde nur Pan Am fliegen. Die Tochter des Pan Am-Chefs hatte den König von Jordanien geheiratet. Sie war eine Königin, Königin nur. Pan Am, das war Magie. »Ich bin mir sicher, dass sie dich nehmen«, sagte Kirsten, und dann musste sie los. »Bewirb dich«, rief sie mir zu, als sie sich noch einmal umdrehte. »Trau dich, Manuela.« Ich trotterte verdattert den Kudamm hinunter. Meine Pläne zerstört und zugleich ganz neue Perspektiven, auch wenn sie völlig unrealistisch waren. Vor einer Stunde erst hatte ich mein Examen gemacht und war mit der Uni fertig. Was für ein Tag! 3 Tage später lag ein Brief im Kasten. Absender: Pan American Airlines. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Kirsten hatte das tatsächlich einfach hinter meinem Rücken eingefädelt, weil sie wusste, dass ich mich von selbst nie bewerben würde. Einladung zum Vorstellungsgespräch am Flughafen Tempelhof. Friseur, Schuhe kaufen, Rock kaufen, Bluse, Make-up. Alles schoss mir sofort durch den Kopf. Totalsanierung, Rundumerneuerung. Andererseits, wenn sie mich einladen, muss Kirsten ihnen ja ein Foto von mir gezeigt haben. Das Aussehen war das erste Kriterium bei Pan Am. Sahen sie mehr in mir, als ich selbst es tat? Ich ging zum Spiegel und betrachtete mich. Stellte mich auf Zehenspitzen, als hätte ich High Heels an, frisierte meine Haare in alle Richtungen. Nein, das konnte nicht sein. Aber ich nahm all meinen Mut zusammen und ging hin. Flughafen Tempelhof, der Hangar. Ich traute meinen Augen nicht. Da saßen 500 Mädchen aus ganz Deutschland und Europa, eine hübscher als die andere, und nur 12 wurden genommen. Ich wollte gleich rückwärts wieder hinausgehen. Aber keine 5 Minuten später, ich machte mir noch 1000 Gedanken, wurde plötzlich mein Name aufgerufen. Völlig perplex ging ich in den Vorstellungsraum, wo 3 Frauen vor mir saßen. Die Chefstewardessen. Perfekt lackierte Fingernägel, ein Reif in den ondulierten Haaren, ladylike und wahnsinnig amerikanisch. Ich in einem Blüschen mit einem Bogner-Cardigan und in einer Bogner-Hose, die ich mir extra gekauft hatte, Kniestrümpfe darunter und Mokassins an den Füßen. Alles falsch. Dann kam die erste Frage. Was ist Ihre negativste Eigenschaft? Ich schaute die Frau an und es ratterte in meinem Hirn. Negative Eigenschaft? Was soll denn? Dann hörte ich mich sagen, Eifersucht. Ich bin eifersüchtig. Sofort wurde ich rot und versank vor den Ladies im Boden. Sie dagegen versuchten nur nicht schallend loszulachen. Und dann sagte eine von ihnen, stellen Sie sich doch bitte mal hin. Ich stand auf. Könnten Sie Ihre Hosenbeine mal etwas hochziehen, damit wir Ihre Beine sehen können? Ich zog brav die Hosenbeine meiner schönen Bognerhose hoch. Die Kniestrümpfe kamen zum Vorschein. Und so stand ich da mit meinen Spargelbeinchen in den Kniestrümpfen und den Mokassins. Die Damen schauten sich wieder vielsagend an und waren kurz vor dem nächsten Lachanfall. Doch als ich wirklich sicher war, hier im falschen Film zu sein, gaben sie mir einen Zettel, mit dem ich zum Arzt gehen sollte, um meine Flugtauglichkeit überprüfen zu lassen. Es war völlig irrwitzig, aber ich hatte den Job. Kirsten musste ein sehr gutes Wort eingelegt haben. Dann ging alles ganz schnell. Anprobe für die Uniform. Man bekam einen Rock, an dem die Bluse schon angenäht war, damit auch nichts verrutschen konnte. Darüber trug man dann die Jacke. Ich war aber so dünn geworden vor lauter Aufregung, dass man zunächst gar nichts Passendes fand. Ich konnte mich umdrehen in der Uniform. Dann das Englischtraining, die ganze Flugsprache. Da kam man mit seinen normalen Sprachkenntnissen nicht weiter. Und dann endlich der erste Flug nach Hannover. Es war schrecklich. Die Maschine war voll. Der Service musste sehr schnell gehen auf der kurzen Strecke und ich stand natürlich unter Beobachtung. Ich bekam es halbwegs hin, aber dann kam die Landung und ich musste mich tatsächlich übergeben. Die schöne neue Uniform. Das war's, dachte ich. Eine Pan Am Stewardess, die sich übergibt. Und im Flugzeug saßen nur schicke Leute. Damals flog man ja noch nicht in Jogginghosen. Die Männer trugen Anzüge und Krawatten, die Frauen elegante Kleider. In der First Class saß man an runden, gedeckten Tischen. Das waren gesetzte Essen mit Tischkärtchen. Nach der Landung rief mich sofort der Kapitän zu sich. Brian, Amerikaner natürlich und wahnsinnig gut aussehend natürlich. Manuela, es tut mir so furchtbar leid. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, stammelte ich. Manuela, das sind nur die Nerven. Das erste Mal, du musst einfach etwas essen. Und dann ließ er mir Gulasch mit Spätzle bringen. Gulasch mit Spätzle. Und was hatte ich wohl bei der Landung beim Rückflug nach Berlin auf der neuen, sauberen Jacke? Gulasch mit Spätzle natürlich. Ich habe geweint, weil ich so unglücklich war. Wieder zum Kapitän und wieder schmiss der coole Brian mich nicht raus. Darling, du gehst jetzt nach Hause und ruhst dich aus. Es ist passiert, dein erster Flug. Es wird dir nie wieder passieren. Und so war es. Es passierte nie wieder. Ich blieb bei Pan Am und ich war glücklich. 4.500 Mark im Monat. Ich war Anfang 20, verdiente richtiges Geld und flog erster Klasse um die Welt. Wo immer wir landeten, schlief ich in Luxushotels, einkaufen auf der Fifth Avenue oder auf dem Kudamm. Oh, Sie sind bei Pan Am? Da bekommen Sie 50%. Es war eine andere Welt. Pan Am Stewardess. Das kam gleich nach Prinzessin. Und in den Fliegern, da saßen die Prinzen. Geschäftsleute, Musiker, Schauspieler, Schriftsteller, Politiker. Als Stewardess in der First Class war man VIP-Betreuerin. Und das Tollste, man konnte sich ein zweites Leben neben diesem Leben aufbauen, weil es genug freie Tage gab. Viele Kolleginnen studierten noch nebenher, eine sogar Medizin. Auch manche Piloten machten noch etwas nebenher, immer auf der Suche nach Abwechslung. Eigentlich hatten sie die ja sowieso. Zum einen beruflich, zum anderen privat. Fast alle waren mindestens dreimal verheiratet. Das war der Preis, den sie zahlten. Genauer gesagt ihre Frauen. Alle waren Amerikaner, aber in Berlin stationiert, weit weg von zu Hause. Alle waren natürlich auch wahnsinnig schicke Typen, die ihren Status nutzten. Mit dem Ergebnis, dass sie mit diversen Frauen diverse Kinder hatten und damit waren schon mal $10.000 im Monat für Alimente weg. Trotzdem wurden sie reich, weil sie sich Flugschulen oder Hotels oder Autowerkstätten nebenher aufbauten. Pitstop zum Beispiel, diese schnelle Auspuffwerkstatt, die hatte einer meiner Kapitäne gegründet und wurde Millionär damit. Aber keiner, wirklich keiner, hat sich mir jemals unangemessen genähert, so unwahrscheinlich das heute klingt. Und auch ich verliebte mich in keinen Piloten, so unwahrscheinlich das ebenfalls klingt, sondern nur in diesen Beruf. Und aus den 1-2 Jahren, die ich es mal hatte probieren wollen, wurden viele Jahre mehr. Und alles nur, weil ich an dem Tag, als ich mein Zeugnis bekam, an der Ecke Kurfürstendamm und Bleibtreustraße zufällig Kirsten über den Weg gelaufen war. Als Ernst Wilhelm Ney die Akademie 1928 verließ, hatte er auch keinen genauen Plan, wie es weitergehen sollte. Auch er begann zunächst zu reisen und dabei entstanden seine Bilder. Die Dünen- und Fischerbilder im Norden, dann die Lofotenbilder. Nach und nach führte ihn sein Weg immer weiter in die Abstraktion. Für die Nazis entartete Kunst. Er durfte nicht mehr ausstellen, aber kämpfen sollte er schon für Nazi-Deutschland. Ab 1939 war er in Frankreich mit dem schönen Ergebnis, dass er sich in Land und Leute verliebte und sie sich in ihn. Der Dumpfheit und Dummheit ein Schnippchen geschlagen. Immerhin. Nach dem Krieg ging sein Aufstieg zu einem der bedeutendsten deutschen Maler unaufhaltsam weiter. Aus Farbklecksen entstanden Scheiben. Farbe und Form und schließlich ihre Auflösung wurden immer wichtiger. Ney selbst auch. 2017 erzielte das Gemälde Scheiben und Halbscheiben bei einer Auktion in München 2,3 Millionen Euro. Aber das wusste ich natürlich noch nicht, als ich 1986 bei Eberhard im Wohnzimmer vor den Schmetterlingen stand. Für mich war es nur die Erfüllung eines Studententraums. Ein Kreis könnte sich ungeahnt schließen. Also, Eberhard, begann ich räuspernd und versuchte, meine Aufregung in den Griff zu bekommen. Wenn du das Bild verkaufen möchtest, nein, lass mich direkt sein. Würdest du mir das Bild verkaufen? Ich hielt den Atem an. Eberhard schaute mir in die Augen. Er schaute wieder weg, blickte aus dem Fenster, als würde er in der Ferne irgendetwas sehen. Traurig sah er aus. Die Sekunden vergingen, sie kamen mir wie Minuten vor und ich ahnte, es würde nichts Gutes kommen. Ich habe es dir noch nicht erzählt, Manuela, aber ich werde mich von der Rita trennen. Oh mein Gott, Eberhard, das tut mir so leid. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Ich werde ein finanzielles Paket für sie schnüren. Sie muss sich keine Sorgen machen. Und ehrlich gesagt, nachdem du so begeistert warst von den Schmetterlingen, würde ich sie gerne in dieses Paket hineinpacken. Vielleicht bringen sie ihr ja Glück und nicht nur Geld. Das ist... Mir wurde ganz schlecht. Rita, der diese Arbeit überhaupt nichts bedeuten würde. Mein Nein, in einem Trennungspaket. Das ist... Das ist eine sehr schöne Geste, lieber Eberhard. Wir müssen dann jetzt auch los. Alles Gute für euch. Wieder zu Hause bekam Carlos alles ab. Warum will er das Bild denn der Rita geben, Carlos? Ist ja eine zauberhafte Person, aber deren Denken wird sie doch nicht um so ein Bild drehen. Er kann das doch finanziell regeln. Rede du doch mal mit ihm, Carlos. Beruhige dich, Manuela. Da kannst du nichts machen. Das ist seine Sache und nicht unsere. Du sagst doch selbst immer, du findest nicht die Bilder, die Bilder finden dich. Aber dieses hier verirrt sich doch gerade ganz offensichtlich, Carlos. Außerdem hat es mich doch schon gefunden. Das kann doch kein Zufall sein. Ernst Wilhelm Ney, meine Studentenschwärmerei. So viele Jahre später fliegen mir seine Schmetterlinge zu. Wir fliegen jetzt in die Karibik und dann sehen wir weiter. 2 Wochen vergingen und Meer und Strand hatten mich die Schmetterlinge nicht vergessen lassen. Kaum waren wir zurück, ich hatte die Koffer noch nicht ausgepackt, rief ich Eberhard an. Aber vergeblich. Er sei dabei geblieben, das Bild sei in ihren Topf gekommen. In ihren Topf! Ich kochte innerlich vor Verzweiflung. Am nächsten Tag flog ich wieder los. Ablenkung durch Arbeit, Gott sei Dank. Durch Pan Am kam ich auch immer wieder nach New York. Auf einem Flug lernte ich einen amerikanischen Fernsehproduzenten kennen. Er hatte einen Football-TV-Kanal. Ursprünglich kam er aus Polen, erzählte er mir. »Haben Sie heute Abend schon etwas vor?«, fragte er mich. »Haha, haben Sie schon etwas vor?« Natürlich war ich bei solchen Fragen immer zurückhaltend. »Ich gehe später noch ins Studio 54«, sagte er. »Kommen Sie doch mit.« »Nun ja, man muss ja auch nicht immer zurückhaltend sein.« »Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe«, kokettierte ich. »Es ist ein langer Flug. Vor Mitternacht gehe ich sowieso nicht hin. Ich kann Sie im Hotel abholen.« Er blieb hartnäckig. Aus heutiger Sicht klingt es nach einem Angebot, das man nicht annehmen kann. Damals konnte man es nicht ablehnen. Punkt Mitternacht holte er mich ab. Adam Shamsky hieß er. Unterhaltsam und witzig und man kannte ihn ganz offensichtlich im Studio 54. Er führte mich souverän an der endlosen Schlange vorbei und ging direkt auf Steve Rubble zu, den Gründer des Clubs, der vor der Tür stand. Großes Hallo. Adam, Steve, good to see you. Who is this? Manuela from Berlin. She is with Pan Am. Welcome, Manuela from Berlin. Come on in. Have fun tonight. Und Manuela, das Mädchen aus West-Berlin, stand plötzlich in dem legendärsten Club der Welt und fühlte sich sofort pudelwohl. Es war magisch. Wie in einem Kino. Der Raum verteilte sich auf mehreren Ebenen und man ging über lange Treppen zu den Tanzflächen. Alles war aufgeladen mit purer Energie. Ich spürte es regelrecht auf der Haut. Alle Herrchen richteten sich auf. Adam begrüßte ständig irgendwelche Leute und ich verlor ihn aus den Augen. Also ging ich zur Bar. Neben mir stand ein Mann. Ich sah ihn zuerst gar nicht, denn er war samt Hut nicht viel größer als der Barhocker, was an seinem Selbstbewusstsein ganz offensichtlich nicht kratzte. »Hey, Baby, where are you from?« fragte der kleine Mann ganz cool. Und es stellte sich heraus, dass er ein ziemlich großer war. Es war Truman Capote. Er spendierte mir einen Drink und wir standen da und unterhielten uns. Ein völlig verrückter Typ und nicht nur, dass er so klein war, er hatte auch noch eine Quietschstimme. Wahrscheinlich sollte man Schriftsteller besser nicht treffen, sondern einfach nur ihre Bücher lesen. Ein paar Meter entfernt stand Christina Onassis. Sie wirkte unsagbar unglücklich und auch die 3 gut aussehenden Jungs in ihrer Begleitung konnten daran anscheinend nichts ändern. Sie sah nicht annähernd so gut aus wie auf den Bildern, die man kannte. Dazu die gekauften Gigolos. Es war wirklich ein trauriges Bild. Ich ging hoch auf die Bühne, um zu tanzen. Von der Decke schossen breite Laserstrahlen wie helle Säulen auf die Tanzfläche. Dann wurde das Licht immer greller, die Blitze immer schneller und man konnte nichts mehr sehen. Ich tanzte mit geschlossenen Augen weiter, als mich plötzlich jemand anrempelte und an den Arm fasste. »Oh, I'm so sorry, dear.« Eine tiefe Frauenstimme mit einem italienischen Akzent. »Entschuldige, aber man sieht einfach nichts mehr in diesem Blitzlichtgewitter. Diese Fotografen machen mich noch verrückt. Kann ich dich auf einen Drink einladen?« Es war Sophia Loren. Die Fotografen waren hinter ihr her, weil sie eine Affäre mit einem Arzt hatte. Die beiden hatten neben mir getanzt. Ich hatte nichts davon mitbekommen. Dafür gingen wir jetzt zu dritt an die Bar. Sophia Loren, die ich als Teenager bewundert hatte, die für mich der Inbegriff von Schönheit war und, wie sich jetzt herausstellte, war sie in jeder Hinsicht schön, auch in ihrem Wesen. Sie war vor allem völlig normal. Was für ein Abend. Was für eine Welt. Alles, was ich je über das Studio 54 gehört hatte, wurde noch übertroffen. Es war, als hätte man die Hände in der Steckdose. Die Energie war überwältigend. Im Guten und im Schlechten. Natürlich waren auch Drogen im Spiel. Ich brauchte sie Gott sei Dank nie, überdreht, wie ich ohnehin schon war. Aber es war nicht nur der Raum. Die Energie ging von den Menschen aus. Es waren alles Alpha-Tiere. Es war ein regelrechtes Energiefeld. Ich glaube, das wird es nie mehr so geben. Und ich glaube, es ist auch gar nicht mehr erwünscht. Heute ist das Kollektiv gefragt und nicht die Individualität, das Angepasste, nicht das Herausstechende. Im Club dagegen waren die Menschen voll extrovertierten Lebensdrangs. Sie waren sexy, sie haben kommuniziert. Da stand keiner und wartete bis Ostern, dass man ihn anspricht. Und es schwang immer auch Erotik mit. Du kamst hinein und dachtest, wow, wer steht da denn? Wie langweilig sehen die Menschen dagegen heute oft aus. Alles normiert und politisch korrekt, alles klar geordnet, für alles eine Schublade. Selbst in der Kunst vermisse ich oft das kreative Chaos und auch in ihrer Präsentation. Warum müssen Galerien aussehen wie sterile OP-Säle? Ist doch keiner krank. Wo bleibt das Überraschende, das Gegensätzliche, das nicht zusammenpasste, das Spannungen erzeugt, Vielfalt, Lebendigkeit, das lustig ist und verrückt? So haben Carlos und ich jedenfalls unsere Sammlung aufgebaut. Wir haben die Dinge verrückt. Stühle von Franz West zu Gerhard Richters Röhren, die Bronzeskulptur von Jules Dallou, dem Lehrer von Rodin, steht unter dem roten Krokodil von Penck. Henry Moore schaut auf William Copley und eine Frau von George Condo bewacht unsere Hausbar. Und wer sagt denn, dass die Malerei des preußischen Rokokos nicht zu kombinieren ist mit zeitgenössischer internationaler Kunst und deutschem Expressionismus? Kommoden, Teppiche, antikes Spielzeug und dazwischen persönliche Erinnerungsstücke. Ja, es ist eine wilde Mischung bei uns, aber es lebt, es pulsiert und wir leben darin und spüren diesen Puls. Aus dieser ganz persönlichen Zusammenstellung des Nicht-Zusammengehörenden entsteht eine neue Perspektive. Im Grunde ist es wie Berlin, ein Durcheinander mit vielen Brüchen, aber dennoch ein großes Ganzes und vor allem niemals langweilig. Vielleicht konnte diese Sammlung auch nur hier so entstehen. Allerdings musste sie erstmal begonnen werden. Und wenn Männer wie Eberhard magische Werke wie die Schmetterlinge von Ney einfach in einen Scheidungstopf warfen, war das nicht so einfach. 1,5 Jahre vergangen. Wie so oft saß ich halb fertig in meiner Uniform zu Hause, weil ich Bereitschaftsdienst hatte. Wie so oft klingelte das Telefon. Aber es war nicht Tegel am anderen Ende, es war Rita. Ich hatte sie längst vergessen. »Hallo Manuela, wie geht's denn so?« »Rita?« fragte ich. »Rita, du bist es!« Und da ahnte ich sofort etwas. Schmetterlinge flogen vor meinem Auge durch die Luft. Warum würde Rita sonst anrufen? Ich hatte nichts mit ihr zu tun. Wir waren nur mit Eberhard enger befreundet gewesen und der hatte inzwischen eine junge Freundin geheiratet. »Gut geht's uns, Rita«, flötete ich. »Ich kann allerdings nicht so lange telefonieren. Ich muss die Leitung freihalten, weil ich Bereitschaftsdienst habe. Was hast du denn auf dem Herzen?« Meines pochte. »Nun ja, Manuela, ich wollte dich fragen, also dir hatte doch dieses Bild damals so gut gefallen.«
»Tatsächlich, mein Nei.«
»Welches Bild?« Es fiel mir schwer, die Ahnungslose zu spielen, aber hier begann natürlich schon die Preisgestaltung. »Du weißt doch, dieses Bild, wo die Schmetterlinge drauf sind.« »Wo die Schmetterlinge drauf sind, mein Gott, Rita. Weißt du, meinem neuen Freund passt das Bild nicht und wir möchten es gerne verkaufen.« »Ihrem Freund passte das Bild nicht. Was sollte man dazu sagen?« »Ach«, sagte ich, »das kann ich verstehen. Das gibt's ja. Wärst du denn noch interessiert?« »Tja, Rita, ich weiß nicht, aber ich frage mal den Carlos. Vielleicht hat der ja noch Interesse. Ich melde mich.« Kaum hatte ich den Hörer aufgelegt, rief ich Carlos an. »Carlos, hast du einen Hubschrauber in der Nähe? Du gehst jetzt sofort zur Bank und dann fliegst du zu Rita. Sie möchte den Nei verkaufen.« Da sie in Wirklichkeit nicht weit entfernt wohnte, flatterten die Schmetterlinge schon bald zu uns herüber. 1,5 Jahre, nachdem ich mich in sie verliebt hatte, nachdem diese Liebe nicht erfüllt worden war und ich es längst vergessen hatte, kam das Bild zu mir nach Hause und hängt jetzt in meinem Schlafzimmer. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, schaue ich zuallererst auf Schmetterlinge und bin dankbar, wie der Kreis sich geschlossen hat. Als junges Mädchen stand ich in dem Trödelladen und sah erstmals Arbeiten von Ernst Wilhelm Ney. Nie hätte ich zu träumen gewagt, dass ich einmal ein solches Werk von ihm besitzen dürfte und inzwischen noch einige Arbeiten mehr. Aber wenn Dinge für dich sein sollen, dann kommen sie auch zu dir. Du musst nicht Klimmzüge im Leben machen, um etwas zu erzwingen. Die Dinge kommen von alleine. Du findest nicht die Bilder. Die Bilder finden dich.
Das war Autor und Journalist Thomas Kausch mit einem Auszug aus seinem neuen Werk It's Not About the Money. Der Text und Bildband ist nun im Steidel Verlag erhältlich. Ich bedanke mich fürs Zuhören und verabschiede mich bis zur nächsten Folge Steidel wörtlich.